Hallo und herzlich willkommen in Feas naiver Welt, deinem Podcast für mehr Empathie in Kitas. Ich bin Fea Finger, ich bin Kindheitspädagogin und ich bin unterwegs als selbstständige Weiterbildnerin für pädagogische Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen mit so ein paar Schwerpunktthemen, die du alle auf meiner Homepage findest, feafinger.de. Und dazu gehören zum Beispiel Adultismus, Partizipation, alles, was irgendwie drumherum dazugehört. Und manchmal würde ich gerne diesen Podcast einfach starten, wie das so InfluencerInnen machen, die irgendwie ein Video aufnehmen und sagen, hey, wir müssen reden. Weil ganz ehrlich, das ist was, was wir müssen. Wir müssen echt dringend reden, und zwar über Konsequenzen, Strafen, was ist der Unterschied. Und das ist unter anderem auch das, was ich hier im Podcast mache, nämlich über Dinge sprechen, die mir begegnen in Kindertageseinrichtungen. Und dann gucken wir, wie das schöner gehen kann. Und natürlich mache ich das nicht einfach so, weil ich mir hier irgendwas ausdenke, sondern ich versuche dir hier aktuelles Fachwissen mit an die Hand zu geben, das du in deinen Alltag in der Kindertageseinrichtung hoffentlich gut übertragen kannst. In diesem Sinne geht's jetzt los. Und ich habe gerade schon gesagt, wir sprechen heute über, oder ich spreche, vor allem spreche auch ich hier ganz viel. Ich spreche heute über Konsequenzen, über Strafen. Was ist der Unterschied? Anlass dafür ist, dass Christine Füchtenschneider das Internet hat explodieren lassen. Oh, okay, warte, ich hol dich kurz ab. Also es ist so, ich habe ja einen Instagram-Account, ne? Und einige andere haben einen Instagram-Account. Ich weiß nicht, ob du da bist. Ich möchte trotzdem kurz die Begebenheit erzählen. Und zwar hatte sie einen Beitrag verfasst, in dem es darum ging, dass Strafen nicht okay sind. Ja, und dass eben ganz viele von den Dingen, die dann bei Erwachsenen als Konsequenz bezeichnet werden, eben einfach eine Strafe sind und keine Konsequenz. Und daraufhin ist, wie gesagt, das Internet explodiert. Ich weiß auch nicht, ob wir schon so ganz durch sind. Ich habe mir ein paar Kommentare durchgelesen und dachte so, okay, krass, also wir müssen da dringend drüber sprechen, weil ich davon ausgehe, selbst wenn du jetzt das nicht so siehst und für dich das auch klar hast, vielleicht hast du Leute in deinem Team, die das noch nicht so klar haben, und dann würde ich dir da gerne einfach ein paar Dinge mit an die Hand geben dafür. Also fangen wir mal am Anfang an. Was ist eine Konsequenz und was ist eine Strafe? Ich habe dazu schon mal irgendwann eine Podcast-Folge gemacht. Das ist eine Weile her. Ich weiß auch nicht mehr, welche Nummer die hat. Irgendwo wird sie sein. Es ist so, eine Strafe ist eigentlich alles, was Erwachsene sich ausdenken für irgendein unliebsames Verhalten von jüngeren Menschen, von Kindern. Also wenn das Kind, was nehme ich für ein Beispiel? Keine Ahnung, das eine Kind hat ein anderes Kind geschlagen und da im Sandkasten. Und dann darf das Kind nicht mehr im Sandkasten spielen, weil es das andere Kind geschlagen hat. Dann denken Menschen, sie wären da super konsequent, weil sie haben die Situation unterbrochen und sie haben quasi dem schlagenden Kind gesagt, das geht so nicht, und wenn du dich nicht verhältst, wie ich das möchte, dann darfst du hier nicht mehr sein. So, das ist eine Strafe, weil das nicht was ist, was logischerweise passiert, nachdem das andere Kind geschlagen wurde. Was logischerweise passieren kann, ist, dass das andere Kind weint, dass sich vielleicht das schlagende Kind auch erschreckt hat oder dass es super, super wütend ist und erstmal noch in seinem Gefühl vielleicht eine Regulation braucht, vielleicht auch eine Einordnung braucht für das, was gerade passiert ist. Es braucht eine Klärung. Und das wäre was, was ich sagen würde, das ist in der Pädagogik eine Konsequenz, dass wir das klären und dass wir gucken, was passiert jetzt. Und wenn dann die Kinder von sich aus vielleicht sogar sagen, boah, dann spiele ich jetzt nicht mehr im Sandkasten, solange der auch da ist oder so, dann wäre es nochmal eine andere Sache. Aber dieses, ich schicke jetzt das Kind weg, du hast jetzt Sandkastenverbot, das ist eine Strafe. Und das wird ganz, ganz oft verwechselt, dass ein konsequentes Verhalten mit Strafe einfach verwechselt wird. Genauso kann es sein, also mein Lieblingsbeispiel ist eigentlich, weil daran wird super klar, das Kind hat jetzt zum dritten Mal oder so sein Wasserglas umgeworfen. Die Konsequenz ist, das, was direkt danach einfach automatisch und logischerweise passiert, nämlich der Tisch wird nass, das Wasser fließt über den Tisch, vielleicht werden alle Sachen, die sonst noch auf dem Tisch sind, nass. Das Wasser fließt vielleicht auf den Boden, vielleicht muss dann der Boden auch gewischt werden. Das ist, was logischerweise passiert. Was nicht logischerweise passiert, ist, dass das Kind angebrüllt wird und dass man dem Kind sagt, kannst du nicht aufpassen, das ist jetzt schon zum dritten Mal passiert, dann brauchst du wieder eine Baby-Trinkflasche. So, ne, doppelt schwierig, ja, weil was für eine Abwertung auch von Babys und ihren Kompetenzen. Also das ist nicht das, was logischerweise passiert. Und auch nicht eben zu sagen, ja, dann kriegt das Kind jetzt halt eine Babytrinkflasche. Für was? Ja, und da sind wir ganz schnell im Bereich von mindestens psychischer Gewalt. Das Kind wird beschämt in der Situation, es wird gedemütigt, seine Würde wird verletzt. Und das ist der Knackpunkt, den viele Erwachsene aus meiner Sicht nicht verstehen und erschreckenderweise auch Fachkräfte nicht. Ja? Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. Das steht, ich glaube, seit dem Jahr 2000 sogar im bürgerlichen Gesetzbuch. Und zwar in Paragraph 1631 Absatz 2. Das Kind hat ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. Das heißt dann im Klartext folgendes: körperliche Bestrafungen, seelische Verletzungen und andere entwürdigende Maßnahmen sind unzulässig. Und das hat natürlich Auswirkungen auf unsere Arbeit in Kindertageseinrichtungen. Und jetzt ziehen wir uns das einmal rein. Ja? Was sind jetzt genau körperliche Bestrafungen? Dazu gehört alles, was Schlagen ist. Dazu gehört meiner Meinung nach auch, Kinder hochzunehmen, irgendwo hinzutragen und sie zu isolieren. Also die sind dann da wirklich alleine in dem Moment, ja, und es ist niemand da. Denk mal über deine Sünden nach, so. Seelische Verletzungen, die gehen immer mit körperlichen Bestrafungen einher. Also wenn ein Körper verletzt wird, wird auch die Seele verletzt. Das bedeutet, alles, was abfällig ist über Kinder, alles, was abfällig geäußert wird, sind seelische Verletzungen, ja. Und eben sämtliche anderen entwürdigenden Maßnahmen, dieses Ganze, wenn Kinder gedemütigt werden, wenn sie beschämt werden vor der Gruppe, wenn über sie nicht gut gesprochen wird vor der Gruppe generell, ne? Also überhaupt, ja. Alles das. Und das, wie gesagt, da gibt es dann Konsequenzen für uns in der Kita, nämlich, dass wir ganz viele Sachen da nicht mehr machen dürfen. Und es ist erschreckend, wie viele Leute aber immer noch glauben, dass das schon okay ist und dass es auch gar keine andere Möglichkeit gibt. Und wie viele Leute auch der Meinung sind, dass sie den Kindern damit was Gutes tun für ihr späteres Leben. Also die Idee hinter Strafen ist, wenn ich dem Kind das jetzt beibringe, sozusagen auf die harte Tour, was hier die Regeln sind und wie das hier läuft, dann wird das davon in seinem späteren Leben profitieren und wird dann bestimmte Dinge eben nicht mehr machen und wird es dann einfacher haben und nicht im Gefängnis landen. Und ganz krasse Menschen sprechen dann auch von, es gibt halt Täterkinder, also ich sage das in Anführungsstrichen, ja. Und nein, gibt es nicht, sondern es gibt Kinder, die haben in dem Moment irgendeine Not, die Kinder brauchen Verständnis, die brauchen Koregulation und die brauchen, dass wir als Erwachsene in der Verantwortung bleiben und gucken, was hat denn jetzt dazu geführt, dass zum wiederholten Male der Fridolin auf den Fritz losgegangen ist und den gehauen hat mit seinem Auto. Was hat dazu geführt? Was können wir verändern? Welche Begleitung braucht Fridolin, hatte ich jetzt, glaube ich, gerade gesagt. Welche Begleitung braucht er, damit das nicht mehr passiert? Braucht es vielleicht eine andere Tagesstrukturierung und so weiter, ja? Und ich habe das auch schon mal so argumentiert und witzigerweise, oder was heißt, das war eigentlich nicht witzig, aber es kam jetzt auf Instagram eben auch wieder, dass ich gesagt habe, hey, also es geht immer um die Bedürfnisse von den Kindern. Wenn uns das Kind durch irgendein Verhalten auffällt, dann helfen Strafen genau gar nichts. Auch nicht, wenn wir es konsequent nennen, weil diese Konsequenz ist eigentlich eine Strafe in dem Moment, weil das nicht das ist, was logischerweise passieren würde. Ja, Das heißt, was wir machen müssen, ist zu gucken, welches Bedürfnis hat das Kind. Und dieses Bedürfnis, also der Begriff, das Wort, scheint ein kompletter ein Alarmknopf irgendwie zu sein bei manchen Leuten, weil die das Gefühl haben, wenn ich ein Bedürfnis erfülle, dann wird das Kind ja erst recht verwöhnt. Das Kind wird ja dann erst recht dafür noch belohnt, dass es sich jetzt so schwierig verhalten hat. Und das ist damit nicht gemeint. Sondern es geht darum, rauszufinden, welches Bedürfnis hat das Kind und dann eben zu gucken, was wiederum ziehen wir daraus für eine Konsequenz für unseren pädagogischen Alltag. Und zwar nicht im Sinne von, wir tätscheln dem Kind liebevoll die Schulter und sagen, ja, hast schon recht, hätte ich auch gemacht. Ja, nein, das machen wir nicht, sondern wir sagen, okay, ich verstehe, dass du gerade richtig sauer warst und jetzt versuche ich rauszufinden, warum. Und das Kind kann uns das halt nicht erklären. Also wir dürfen einfach an der Stelle Kinder auch nicht verwechseln mit Erwachsenen. Deshalb finde ich das schwierig, ja, wenn dann Leute sagen, ja klar, jetzt geht's nur noch um die Bedürfnisse und dann werden, Achtung, Anführungsstriche, TäterInnen geschützt. Ganz, ganz schwieriges Wording. Bitte, wir sprechen im Kontext mit Kindern nicht von TäterInnen, weil es Kinder sind. Das finde ich wirklich schwierig, weil deren Verhalten kommt ja irgendwo her. Vielleicht, weil sie selber irgendwann mal irgendwas erlebt haben und jetzt halt denken, okay, ich muss das so machen, weil sonst gehe ich hier komplett unter. Dann ist aber ja das Bedürfnis dahinter, eine Sicherheit zu finden und rauszufinden, okay, ich kann das ganz anders machen und dann klappt das hier trotzdem. Zum Beispiel. Also das sind jetzt alles, das ist wirklich hochfiktiv, weil es eben für alle diese Situationen keinen Plan, den man einfach verfolgen kann. Es gibt keine Checkliste. Ja, wir können nicht sagen, okay, das Kind hat gehauen, dann machen wir jetzt das. Oder das Kind hat gebissen, dann machen wir das. Das Kind hat einen Stuhl geworfen, machen wir das. Das Kind hat sein Glas umgeworfen, machen wir das. Das gibt es nicht, sondern das, was es gibt, ist immer zu schauen, was steckt hinter dem Verhalten? Wozu macht das Kind das, was es macht? Und wichtig an der Stelle, frag nicht nach dem Warum, sondern frag nach dem Wozu. Weil das Wozu dich auf das Bedürfnis hinführen wird. Ja. Genau, jetzt gucke ich einmal kurz in meine Aufschriebe. Die Frage ist dann, was machen wir denn jetzt? Also wir können ja jetzt nicht einfach, wenn das eine Kind ein anderes Kind schlägt, das einfach das so machen lassen. Weil es geht ja tatsächlich darum, dass da Kinder geschützt werden müssen. Das ist übrigens auch ein Argument, das ganz, ganz oft kommt. Ja, aber wir haben ja nicht nur das eine Kind. Was ist mit den 25 anderen? Genau, es gibt noch andere Kinder und ja, wir müssen die Kinder schützen, das ist ganz klar so. Und manchmal auch ein Kind, das gerade wirklich in einer Not ist oder eine große Wut hat oder was auch immer, das muss vielleicht auch für sich selber geschützt werden, damit sich es nicht selber verletzt. Ja? Oder manchen Kindern tut es auch total leid dann hinterher, wenn sie sehen, was alles passiert ist. Und die können sich einfach in dem Moment nicht gut selber regulieren. Das heißt, ja, es kann sein, wir müssen da Kinder schützen, ziemlich sicher sogar. Wenn es um diese körperlichen Übergriffe geht unter Kindern, ja klar, dann müssen wir Kinder schützen. Okay, es gibt den Begriff der schützenden Gewalt und das bedeutet, du gehst rein in die Situation und du nimmst das Kind raus und ich würde wahrscheinlich das Kind rausnehmen, das gerade, wenn wir beim Schlagen bleiben, geschlagen hat. Also kommt auch immer auf drauf an, ne? Aber wenn ich merke, das Kind ist da so total in der Wut und es kommt da einfach nicht raus, ich würde versuchen, das Kind da rauszunehmen aus der Situation und es aber dann eben nicht hochkochen, die Situation. Also achte auf deinen eigenen Adrenalinpegel. Atme dich wieder runter, bleib da so gut wie es geht ruhig und bleib vor allem bei dem Kind dabei, weil das braucht jetzt deine Koregulation. Es braucht jetzt, dass du dabei bist und dem Kind irgendwie hilfst und die Situation einordnest und das erklärst und dann vielleicht sogar mit dem Kind nochmal auf das andere Kind zugehst und sagst, so, was können wir denn jetzt machen? Und an der Stelle wichtig, bitte zwinge kein Kind dazu, dass es sich entschuldigen muss. Weil oft wissen wir gar nicht, was genau vorgefallen ist. Wir kommen irgendwie in den Garten dazu, zum Beispiel, mal angenommen, wir sind im Garten und da waren schon Kinder vorher draußen und das eine Kind hat jetzt dem anderen Kind die Schippe auf den Kopf gehauen. Und du hast das Kind rausgenommen, dass das Kind gehauen hat. Und das heißt, wir wissen gar nicht, was ist vorher denn eigentlich passiert. Warum hat das Kind denn so gehauen? Hat vielleicht das andere Kind versucht, ihm was wegzunehmen? Haben die sich vielleicht den ganzen Tag über schon nicht gut verstanden und jetzt ist es halt eskaliert in der Situation? Das alles wissen wir nicht. Das heißt, wir müssen da versuchen rauszufinden, wie kam es denn zu der Situation? Und das schaffen wir wahrscheinlich mit den, weiß ich nicht, ob wir es mit den Kindern zusammen schaffen. Das ist abhängig davon, wie alt die sind. Bei Krippenkindern findest du das nicht heraus. Du kannst ein anderthalbjähriges oder ein zweijähriges Kind nicht fragen, hey, was ist denn los? Habt ihr euch heute schon den ganzen Tag gestritten? Es kann höchstens sein, du hast das beobachtet und dann kannst du den beiden Kindern die Situation versprachlichen und sagen, oh, ich habe das gesehen, ihr vertragt euch heute nicht gut. Das ist manchmal so in Freundschaften, manchmal streitet man sich und dann ist auch okay, wenn man sich aus dem Weg geht. Guck mal, möchtest du vielleicht hier im Sandkasten spielen und du kannst da drüben spielen. Und dann eben auch darauf zu achten, dass beide Kinder wieder gut ins Spiel finden und beide Kinder wieder gut reguliert sind. Es geht, wie ich es gerade schon gesagt habe, es geht nicht darum, die Kinder in TäterInnen und Opfer zu unterteilen, sondern es geht darum zu gucken, was brauchen die denn? Und das ist unser pädagogischer Auftrag. Und am Ende geht es dabei um noch viel, viel mehr, als nur darauf zu gucken, was sind denn Konsequenzen und was sind denn Strafen, sondern es geht darum, welche Rechte haben Kinder. Und wie gesagt, erstmal das Recht auf gewaltfreie Erziehung und dann gibt es noch das Recht auf Partizipation. Und das heißt, alle Kinder werden in alle Belange, die ihr eigenes Leben umfassen, mit einbezogen. Also auch da schließen sich Strafen eigentlich von alleine aus, weil das von oben herab käme. Da würden Erwachsene sich über die Kinder stellen und sagen, ja, ich weiß das jetzt aber besser und deshalb gebe ich dir jetzt eine Strafe. Dann hat jemand mit mir rumdiskutiert und meinte, ja, aber das können Kinder im Kindergartenalter verstehen. Nein, das können die nicht verstehen. Ich glaube, was manchmal verwechselt wird, ist diese große Kooperationsbereitschaft von Kindern, die aus einer Abhängigkeit heraus entsteht. Die wissen, sie müssen es uns als Erwachsenen eigentlich recht machen, sonst haben die verloren. Und dann gibt es Kinder, die dazu eher bereit sind und es gibt Kinder, die sind da vielleicht nicht dazu bereit und die werden uns auch weiter auffallen durch irgendein Verhalten. Und da wäre wirklich die Frage, ganz ernsthaft die Frage, an welcher Stelle haben denn Strafen schon mal irgendwas genutzt? Also an welcher Stelle haben wir wirklich schon mal gesehen, okay, das Kind hat aus der Strafe irgendwie rausgezogen, okay, ich mache das nicht mehr und hat es auch wirklich verstanden, warum das Verhalten nicht okay war? Die verstehen das nicht, die kooperieren. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Das ist klar, dass das geht, ist klar. Man kann Kinder, Achtung Anführungsstriche, man kann Kinder natürlich dressieren, so zu sein, wie wir es uns vorstellen. Und das ist aber eine Haltungsfrage. Das, also wie gesagt, Recht auf gewaltfreie Erziehung, Recht auf Partizipation, ja, auch Recht auf Beschwerde zum Beispiel, Beschwerdeverfahren in Kitas, großes Thema, kann ich jetzt hier nicht drauf eingehen, aber vielleicht hat das Kind, das ständig uns durch irgendein Verhalten auffällt, auch einfach eine Beschwerde. So, und in dem Moment, wo wir sagen, das muss jetzt eine Strafe haben, beziehungsweise meistens sagen Leute, da müssen wir jetzt konsequent sein und meinen damit Strafe, ohne dass sie es wissen, das ist die Schwierigkeit dabei. Meistens wissen sie nicht, dass Konsequenz in dem Moment eine Strafe beinhaltet. Aber in dem Moment, wo wir das eben so sagen, wir müssen halt konsequent sein und da muss jetzt das und das passieren und dann darf das Kind halt jetzt das und das nicht mehr machen, stellen wir uns über das Kind und wir glauben, wir wissen es besser. Und das, meine Damen und Herren, ist Adultismus. Da schließt sich so ein bisschen dann der Kreis am Ende, ja. Also es ist auch viel eine Haltungsfrage. Wie sehe ich Kinder und bin ich bereit, meine eigenen adultistischen Gedanken zu reflektieren und ein Stück weit auch aufzugeben und davon auszugehen und zu sagen, ah, okay, dann denke ich da nochmal drüber nach und mache das in Zukunft halt nicht mehr. Und wie gesagt, es kann sein, dass wir ein Kind oder beide Kinder aus der Situation rausnehmen und mit denen in irgendeinen anderen Ort gehen, um einfach das zu deeskalieren. Das kann sein, das kann auch eine total gute Strategie sein. Nur dann darf das Kind eben dann nicht alleine bleiben. Ich mache dir ein anderes Beispiel, um das nochmal zu verdeutlichen und weg von diesem Schlagen und dieser extremen Situation zu kommen. Stell dir vor, es gibt einen Morgenkreis und du hast ein Kind, dem es einfach schwerfällt, da zu sitzen. Oder vielleicht hast du zwei Kinder, denen es schwerfällt und das eine Kind reißt sich noch irgendwie zusammen und das andere Kind ist schon voll am Durchdrehen. Und dann stellt man sich hin als Fachkraft oder meistens bleiben Leute auch sitzen und schnauzen von da die Kinder an und dann sagen die zu dem Kind sowas wie, nee, also wenn du jetzt so bist, dann kannst du hier nicht dabei sein, dann gehst du jetzt raus, schade. Und andere entwürdigende Maßnahmen. Ja, also die Würde von dem Kind ist in dem Moment verletzt. Und was es braucht, ist, drauf zu gucken, wie kriegen wir denn den Morgenkreis so gut hin, dass alle daran teilhaben können. Oder noch besser, wie kriegen wir den Morgenkreis so hin, dass er freiwillig sein kann und die Bock drauf haben, damit dabei sind. Weil was jetzt passiert ist, das Kind muss den Morgenkreis verlassen. Manche Kinder verstehen das und stehen dann auf und gehen halt raus. Ist aber bestimmt nicht die angenehmste aller Situationen. Also versetz dich mal da, ja, machen wir gleich, reinversetzen machen wir gleich noch. Und was eben auch passieren kann, wenn das Kind es nicht versteht oder halt nicht aufsteht, dass sich eine Fachkraft dann erst recht provoziert fühlt und dann das Kind am Arm packt oder an der Hand oder rausträgt oder wie auch immer und sagt, nein, also das geht jetzt nicht und jetzt hörst du mir nicht mal zu, was dann da alles noch kommt, so an Lamentierung. Sagt man das so? Ich würde gern sagen Gekeife, weil meistens ist es das. Das heißt, die Fachkräfte verlieren in dem Moment die Kontrolle. Da ist ganz viel Adrenalin im Spiel, das es eigentlich gar nicht braucht, weil was passiert denn jetzt, wenn wir den Morgenkreis einfach abbrechen an der Stelle oder wenn wir einfach dem Kind anbieten, dass es spielen geht? Ja, da wird sich der Planet überraschenderweise nicht anders rumdrehen. Also ist noch nie passiert. Ich würde behaupten, das wird auch nie passieren. Das heißt, es hat gar keine größeren Auswirkungen auf die Welt, auf die Gesellschaft, auf irgendwas, außer wenn wir eben das nicht machen, also wenn wir das Kind nicht rausschicken, sondern wenn wir davon ausgehen und sagen, wir brechen jetzt hier an der Stelle das einfach ab, dass die Kinder auch sehen, okay, hier wird auf unsere Belange, auf unsere Bedürfnisse auch eingegangen. Das wäre das, was passiert. Und das wiederum hat durchaus Auswirkungen auf die Gesellschaft. Und jetzt kommen ganz schlaue Erwachsene und sagen, ja, wenn man jetzt den Kindern alles durchgehen lässt, dann haben wir irgendwann Erwachsene, die nur noch egoistisch sind und die das alles gar nicht mehr können und die sich gar nicht auf Sachen einlassen können und überhaupt, und das wollen wir ja auch nicht und so, und dann muss es doch Strafen geben und es muss Konsequenzen geben. Und der Schuh wird halt umgekehrt draus. Ich habe irgendwann auch eine Folge gemacht zu Gemeinschaft und Gemeinschaftsfähigkeit. Und es ist einfach ganz klar, je mehr wir, wenn Menschen jung sind, je mehr wir auf ihre Bedürfnisse eingehen, je mehr wir bereit sind, mit den Kindern in einen Dialog zu treten und darauf zu hören, was sagen die uns eigentlich, und daraus wiederum eine Konsequenz zu ziehen, umso eher haben Menschen die Chance, das für sich zu lernen und auch irgendwie zu checken. Es gibt Aushandlungsprozesse, die nichts mit einer Ellbogengesellschaft zu tun haben, sondern es gibt Aushandlungsprozesse und so kann ich mich dann da verhalten. Und dafür braucht es ein Wissen über Gehirnentwicklung zum Beispiel. Ab wann kann ein Kind Motivation aufschieben? Ab wann kann ein Kind sich selber regulieren? Ab wann ist überhaupt ein Gehirn ausgereift? Also da werden halt oft dann Erwachsene mit Kindern verglichen. Das ist für mich irgendwie das gleiche Spiel wie zu sagen, ja, aber wir müssen ja manchmal auch Sachen machen, die wir nicht wollen. Ja, schon klar, aber überlege dir, du musst was machen, was du nicht willst, einfach weil jemand, der stärker ist, der mehr Macht hat als du in dem Moment, auf dich zukommt und sagt, nee, das musst du jetzt machen. Du möchtest nicht. Nee, dann wirst du ausgeschlossen, dann sitzt du jetzt im Garten. Kalt da? Ja. Blöd. Ja, schade für dich. Hättest du mal eher auf mich gehört? Ja? Überleg dir einfach, wie würde es dir gehen? Und da wollte ich jetzt nochmal auf einen Perspektivwechsel eingehen. Ist mir gerade eingefallen, zum Glück ist mir es eingefallen. Also, wir gehen nochmal zurück in diese Morgenkreissituation. Stell dir vor, du wärst in einer Teamsitzung. Und du kennst die Situation, du kennst die Leute alle. Oh, ich muss kurz was trinken, Moment. Du kennst die Situation, du kennst die Leute alle. Du weißt, wie das alles abläuft und du hast schon von vornherein eigentlich keinen Bock. Ne? Du denkst dir so, okay, krass, jetzt müssen wir hier gleich wieder über Vertretungspläne sprechen. Das wird wieder irgendwie langweilig und keiner wird sich melden. Oh, und dann müssen wir noch irgendwie diese Nikolausfeier besprechen, obwohl die jedes Jahr gleich abläuft. Warum müssen wir das eigentlich besprechen? Oh. Und dann fängst du an, irgendwie auf deinem Stuhl ein bisschen rumzuzappeln. Du hast nicht so richtig Ruhe. Du fängst an, irgendwas zu kritzeln. Vielleicht fällt dir irgendwas Lustiges ein und du erzählst es der Kollegin, die neben dir sitzt. Und dann guckt dich die Leitung ganz streng an und sagt, nee, also wenn du das hier nicht kannst, dann kannst du nicht dabei sein, dann gehst du jetzt raus. Nee, ich mach keine Witze, du gehst jetzt raus. Und dann steht sie auf und nimmt dich am Arm und bringt dich raus. Und dann setzt sie dich draußen in die Garderobe und sagt, hier, jetzt bleibst du hier sitzen und du hast keine Ahnung, wie lange du da sitzen wirst. Und du hast nichts, du kannst dich mit nichts ablenken, du kannst nicht spielen, du bist nicht mehr bei der Gruppe, es ist auch in Garderoben meistens ein bisschen kälter. Ja? Wie würden wir uns fühlen? Und das ist die große Frage immer, würde ich das, was ich gerade vorhabe, mit einem Erwachsenen auch so machen? Und wenn die Antwort ist nein, würde ich nicht machen, dann ist es auch bei Kindern eine scheiß Idee. Und wenn die Antwort ist ja, würde ich machen, dann ist super. Und manchmal gibt es Grauzonen, ein anderes Thema. Aber in dem Fall, wir würden das mit einem Erwachsenen nicht machen. Und die Idee, dass Strafen irgendwas bringen, ist lange, lange, lange überholt. Ich weiß, dass ich auch mit der Idee aus der Ausbildung kam oder beziehungsweise aus dem Studium, dass manchmal geht's halt nicht anders und so. Und ich in der ersten Einrichtung, in der ich damals angestellt war, hatte ich eine sehr fähige Leitung, die von Bedürfnisorientierung gesprochen hat, noch lange bevor andere das überhaupt den Begriff kannten, glaube ich. Oder zumindest habe ich es nicht erlebt vorher in meinem Studium. Und die sagte, ich weiß den konkreten Kontext nicht mehr, aber ich weiß es noch genau, wie sie da saß und zu mir sagte, ja, aber müssen wir denn überhaupt strafen? Ist das überhaupt notwendig? Und das hat mir so zu denken gegeben, weil ich im ersten Moment auch war bei, ja, natürlich, das muss ja sein. Und sie aber so ganz überzeugt davon war, dass es nicht notwendig ist. Und Grüße gehen raus. Wahrscheinlich wird sie das hier niemals hören, aber das war eine für mich sehr prägende Situation. Und so prägend, dass ich jetzt irgendwie da fast 15 Jahre später immer noch dran denke, immer in diesen Situationen. Das heißt, was ist jetzt überhaupt hilfreich? Was sind Lösungen? Und das ist eine schwierige Sache, weil es, wie ich schon gesagt habe, nicht die eine Lösung gibt. Außer zu sagen, immer wenn uns ein Verhalten auffällt von einem Kind, dann muss ich gucken, braucht es jetzt hier schützende Gewalt, braucht es hier, dass ich eingreife, also schützend im Sinne natürlich von Schutz und Gewalt, weil es ja auch eine gewaltvolle Handlung ist, das Kind einfach dann aus der Situation rauszunehmen, ja, weil eben unter Gewalt schon auch verstanden wird, ich gehe jetzt hin und ich nehme das Kind am Arm und ich nehme es irgendwo hin mit, das dürfen wir eigentlich nicht. Ja, aber in dem Moment, wo es eben darum geht, dass sich das Kind vor sich selbst oder andere Kinder vor dem Kind oder vielleicht auch sogar eine andere Fachkraft vor dem Kind schütze, in dem Moment ist es okay, hinzugehen und auch tatsächlich körperlich einzugreifen. Wichtig ist, dass wir dabei nicht selber eskalieren und unser Adrenalin im Griff haben. Also überprüf dich da auch immer noch mal selber, bin ich gerade selbst gut reguliert, bin ich vielleicht zu drüber. Und ich sage jetzt nicht, dein Pulsschlag muss komplett ruhig sein, weil manchmal sind solche Situationen richtig aufregend und man denkt so, Alter, was ist hier los, ja? Verstehe ich. Aber lass es nicht überschwappen. Lass es nicht oben rauskochen. Das ist überhaupt nicht hilfreich für die Situation. Und dann brauchen eben beide Kinder Verständnis und beide Kinder brauchen einen Schutz. Das ist zum Beispiel auch bei Beißvorfällen ist das auch so eine Sache. Dazu habe ich auch schon, glaube ich, 2 Podcast-Folgen gemacht. Da ist es genau das Gleiche. Ja. Beide Kinder brauchen Unterstützung in dem Moment. Das heißt, die Kinder werden ernst genommen, wir beziehen sie mit ein und dann gucken wir drauf, was hat zu der Situation geführt, welche Bedürfnisse sind bei dem Kind gerade nicht erfüllt und was können wir verändern im Außen. Das ist die Konsequenz, die es gibt. Das ist die Lösung. Eine andere Lösung gibt es nicht. Weil alles, was als eine Strafe verstanden werden kann, eben keine Konsequenz ist. Ich hoffe, das ist jetzt richtig nochmal rausgekommen in der Folge. Der Vollständigkeit halber und weil mir das jetzt gerade noch eingefallen ist, möchte ich nochmal ganz kurz 2 Sätze sagen zum Entschuldigen, warum das nicht sinnvoll ist. Auch dafür müssen wir so ein bisschen in die kindliche Entwicklung gucken. Es ist so, dass Kinder, bis die so ungefähr im 3. Lebensjahr sind, ungefähr noch gar nicht so richtig Anteil nehmen können an anderen Personen, an der Gefühlswelt von anderen Personen. Dann fängt es so langsam an, dass die auch die Bedeutung von Entschuldigungen verstehen. Das heißt jetzt nicht, dass du die einfordern solltest, aber davor, also bei Krippenkindern sowieso schon gleich 3-mal nicht, weil sie es gar nicht verstehen können. Und dann verkommt diese ganze Idee der Entschuldigung einfach zu so einer Floskel. Vielleicht hast du das schon mal gesehen, Kinder, die das so eingeübt haben, ne, die wissen schon, okay, ich muss jetzt das machen. Und oft sagen dann auch beide Kinder Entschuldigung, weil das ist halt wohl das, was man macht, okay. Ja, also deshalb da immer noch mal drauf achten und dann alle anderen Sachen noch beachten, die ich gerade gesagt habe. Ich werde die Folge raussuchen von, wo ich schon mal über Konsequenzen gesprochen habe. Ich werde auch die Folge raussuchen über Gemeinschaft und mal gucken, ob ich noch irgendwas finde. Stelle ich dir dann, also die Nummern, nicht die Links, aber ich stelle dir die Nummern in die Folgenbeschreibung, kannst du da noch mal gucken. Und jetzt möchte ich zum Schluss gerne ein bisschen unbezahlte Empfehlungen noch aussprechen für Bücher, die erscheinen werden im Januar und von denen ich jetzt schon überzeugt bin, dass die wirklich gut sind und in der Praxis einiges helfen werden. Und ich fange da mal an mit Nimm mich ernst von Sandra Richter. Das wird ein großartiges Buch. Ich weiß das, weil ich die letzten 2,5 Jahre ein bisschen enger mit Sandra zu tun haben durfte. Und ich auch so ein bisschen was mitbekommen habe über den Entstehungsprozess von diesem Buch und weiß, wie viele Gedanken sie da reingesteckt hat und wie viele Mühe, um wirklich Adultismus klarzukriegen für alle. Und ich glaube, dieses Buch wird unheimlich vielen Leuten einfach helfen. Das heißt, das bitte einmal kaufen für die Kita. Danke. Genau, kommt im Januar. Dann möchte ich hinweisen auf den Folgeband von Haltung zeigen für demokratische Werte. Ne? Haltung zeigen für demokratische Werte ist ein Sammelband, der erschienen ist im vergangenen Sommer, also jetzt 2025, in dem unter anderem ich und eben noch einen ganzen Haufen andere tolle AutorInnen geschrieben haben über die Wichtigkeit von Demokratie, Demokratiebildung in Kindertageseinrichtungen, im Ganztag in der Schule. Ich glaube, einige Artikel beziehen sich viel auf Kita, aber man kann es auf jeden Fall übertragen. Es ist auch nicht so mega dick. Also es ist gut lesbar, es ist immer wieder aufgelockert durch ein bisschen Farbe und durch so kleine Kästen und so. Also ich finde, man kann das wirklich gut haben. Und davon gibt es jetzt einen Folgeband. Und der heißt Demokratische Werte in der Praxis. Und ich würde sagen, da ist der Name Programm. Und auch wenn ich sehe, wer da mitgeschrieben hat, feiere ich es einfach jetzt schon. Und ich freue mich, wenn ich es dann habe. Und vielleicht kann ich das hier dann auch nochmal vorstellen. Und heute Morgen habe ich gesehen auf Instagram, dass noch ein Buch kommt, das ich auf jeden Fall empfehlen möchte, weil ich auch da ein ganz kleines bisschen was mitbekommen habe über die Entstehungsgeschichte. Und dieses Buch heißt Kita einfach besser machen. In 9 Schritten zu mehr Qualität. Mehr Qualität, mehr Leichtigkeit, mehr Kinderschutz. Und drunter steht ein Buch, das zeigt, wie Qualität auch dann möglich ist, wenn die Bedingungen katastrophal sind. Hallo, das brauchen wir ich dringend. Und das ist von Laura Grimm und von Hergen Sasse. Hergen Sasse und Laura Grimm müssten dir beide, wenn du hier diesen Podcast vielleicht schon die letzten 4, 5 Jahre gehört hast, ein Begriff sein. Hergen ist unterwegs für gewaltfreie Kommunikation, Deeskalationsgeschichten und so weiter und bietet da eigene Weiterbildungen auch an. Und Laura ist die Visionärin der Kita-Welt, würde ich sagen. Beschäftigt sich viel mit Veränderungsprozessen in Kitas und mit Visionen, die man haben kann. Und ich glaube, beiden ist ein großes Anliegen, das wirklich auch für die Praxis jetzt so zu machen, dass man es halt auch umsetzen kann unter sämtlichen Gegebenheiten, die da sind. Das heißt, das wären meine 3 Empfehlungen. Die werden alle erscheinen bei Klett Kita. Und wie gesagt, das sind jetzt alles unbezahlte Empfehlungen. Ich kriege kein Geld dafür. Ich bin nur einfach dafür, Dinge zu unterstützen, die geil sind. So. Gut. Und wenn du jetzt dir die Folge angehört hast und denkst, ja, okay, aber wie komme ich denn jetzt da drauf? Ich weiß doch jetzt auch nicht so richtig weiter und ist das jetzt alles cool, was ich mache? Habe ich eine Lösung. Du gehst auf meine Homepage feafinger.de und da findest du unter Gratis-Leitfaden ein Anmeldeformular. Das ist das Anmeldeformular zu meinem Newsletter. Der erscheint gerade quasi gar nicht. Ich werde versuchen, das jetzt wieder ein bisschen regelmäßiger zu machen. Das ist im Herbst mir nicht möglich gewesen, leider. Das wird aber jetzt wieder kommen. Und in diesem Newsletter erhältst du alle möglichen Infos, News, was mich so beschäftigt, Termine, die öffentlich zugänglich sind für Fortbildungen oder wenn du mich irgendwo mal treffen kannst oder was auch immer. Das schreibe ich alles im Newsletter, auch wenn ich das nächste Mal den Adultismus-Knacker wieder verkaufe oder vielleicht habe ich ja noch vor, ein anderes Produkt auch zu verkaufen, in dem es vielleicht um ein anderes Thema geht, vielleicht im Frühjahr. Das erfährst du auf jeden Fall alles zuallererst im Newsletter. Das heißt, melde dich da an. Und warum habe ich das jetzt so alles angekündigt? Ich habe dir gesagt, da gibt's was dir hilft, ein bisschen klarer zu kriegen, ob deine Art der Pädagogik, ob deine Handlung so cool ist, ob es da vielleicht ein bisschen noch, ob man das noch ein bisschen professionalisieren kann. Ich habe dafür einen Leitfaden entwickelt, mit dem du das in 3 einfachen Schritten überprüfen kannst. Da geht es viel um Macht, aber du kannst es natürlich anwenden auf jede Situation, die dir einfällt. Also auch wenn du sagst, in der und der Situation, da weiß ich jetzt nicht genau, habe ich mich da gut verhalten, dann hol dir diesen Leitfaden. Das kostet dich nichts, außer deine E-Mail-Adresse, würde ich einfach mal machen. Meine Homepage, gratis Leitfaden, anmelden, der Leitfaden kommt zu dir. So einfach ist es. Und ansonsten hören wir uns hier wieder nächste Woche. Und bis dann wünsche ich dir eine gute Zeit. Ciao.